versuchte ihn und fragte: Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Jesus aber antwortete ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist ihm gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Matthäus 22, 35. Ich möchte eine Frage stellen. Hast du dich schon mal gefragt, warum das Gebot, Gott zu lieben, von Jesus selber als das höchste von allen Geboten genannt wird? Wäre es eigentlich nicht logischer, all die anderen Gebote zu erfüllen und damit zu zeigen, dass man Gott liebt? Also warum stellt Jesus dann genau dieses Gebot? Jetzt haben wir hier wieder Dunkelheit. Jetzt hat. Warum stellt Jesus dieses Gebot als das Höchste hin? Und diese Frage, warum das so ist, führt uns in eines der ältesten menschlichen Dilemmas zum Thema Schuld und Vergebung von Schuld. Wir stellen uns alle die Frage: Wie werden wir von Schuld erlöst? Wie werden wir für Gott angenehm und akzeptabel? Jedem ernsthaft suchenden Menschen, dem sein Leben nicht gleichgültig ist, der stellt sich früher oder später genau diese Frage. Und es ist interessant, tief in uns Menschen, in jedem von uns, auch von uns Christen, ist ein Reflex, dass wir selber etwas dafür tun müssen, um bei Gott akzeptabel zu sein, um angenehm zu sein, um geliebt zu sein, um von Schuld Vergebung zu bekommen. Da ist ein Reflex in uns drin. Und obwohl wir das manchmal sagen: Nein, nein, ich habe die korrekte Theologie, ne, ich bin evangelikal, ich weiß, Glaube, nur durch Glaube, keine Werke. Und trotzdem ist dieser Reflex in uns drin. Und dieser Reflex, etwas zu tun, wenn wir versagt haben, etwas zu tun, wenn wir etwas erreichen möchten, diesen Reflex sehen wir schon ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte. Und die Frau sah, dass vom Baum gut zu essen war und dass er eine Lust für die Augen war, verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht, aß, gab ihr Mann, der bei ihr war, auch davon, er aß auch. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren. Plötzlich ist was anders geworden. Plötzlich bemerken sie, etwas stimmt nicht mehr mit uns. Sie haben ein Gefühl dafür, dass sie Gott, so wie sie jetzt sind, nicht mehr genügen, nicht mehr unter die Augen treten können. Und das Interessante ist, was passiert in diesem Moment? Und sie flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Armani-Schürzen. Das steht nicht in der Bibel. Aber es ist interessant, und das ist dieser Reflex. Da war ein inneres Verlangen, selber etwas zu tun, um vor Gott angenehm zu sein. Es war das Verlangen, die eigene Schuld und Unzulänglichkeit durch eigenes Tun auszugleichen, um wieder akzeptabel zu sein. Kennst du diesen Reflex in dir? Ich glaube, wir alle spüren das mehr oder weniger stark in uns. Und das ist ein Automatismus, der sehr, sehr stark ausgeprägt ist. Die Frage ist, warum präsentieren sich Adam und Eva nicht so vor Gott, wie sie waren, nackt? Warum taten sie etwas, um ihre Position vor Gott zu verbessern? Und mir ist es sehr wichtig, am Anfang dieser Predigt diesen Reflex der Selbsterlösung, der in uns allen drin ist, diesen Reflex klar herauszuarbeiten, denn nur dann werden wir verstehen, was das höchste Gebot bedeutet, warum Jesus Gott zu lieben als das höchste Gebot hinstellt. Denn dieser Reflex verfolgt uns bis heute und verhindert bei vielen Christen auch, dass wir wirklich vor Gott zur Ruhe kommen. Und zwar zur Ruhe von den eigenen Werken der Selbsterlösung und zur Ruhe von den endlosen Versuchen, von ihm geliebt zu werden. Es ist eine unglaubliche Menge an Energie, die wir oft täglich, wöchentlich, monatlich aufwenden, um unsere Erlösung zu verbessern. Und die, die sagen, ja, ich glaube, dass ich nur durch Glauben erlöst bin, bei denen beobachte ich dann was anderes, dass sie immens viel Energie aufwenden, um von Gott geliebt zu werden. Zurück zum Feigenblatt. Es ist interessant, dass ein paar Verse später Gott diese Art der Kompensation, der Ausgleichung ihrer Schuld durch eine eigene Konstruktion nicht akzeptiert. Gott ist kein Armani-Fan. Und das heißt im 1. Mose dann, Kapitel 3, Vers 21, und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. Das ist interessant. Wir müssen uns fragen, warum stehen denn diese Dinge eigentlich in der Bibel drin? Ist das einfach nur lustig? Oder hat Gott gesagt, Mensch, du, aber durch die Blätter kann man durchgucken. Adam, da hängt noch ein bisschen was raus. Oder, ja. Aber das ist ein viel, viel tieferer Grund. Gott sieht ihr Tun als nicht ausreichend an. Ich meine, Gott hätte ja hergehen können, hätte nun aus Steppengras, kann man ja wunderbare Matten flechten, die blickdicht sind, die etwas Tolles flechten können, ja. So, es gibt ja Baströckchen und in der Südsee haben sie wunderbar geflochtene Röcke, die Männer sogar. Aber das Interessante ist, das heißt, Gott bekleidet sie mit den Fellen von Tieren. Und wer die Bibel aufmerksam liest, der wird etwas Interessantes feststellen. Bis zu diesem Zeitpunkt hat sich der Mensch nämlich nicht vom Fleisch ernährt, sondern nur von Pflanzen. Ja, einen Tofu-Burger gab es da. Und das bedeutet, dass etwas passiert ist in diesem Moment. Etwas, was vorher nicht passiert war. Zwei Tiere kamen gewaltsam ums Leben, mussten sterben, mussten ihr Fell lassen, damit Adam und Eva bekleidet werden konnten. Das ist krass. Warum bringt Gott denn zwei Tiere um? Hier wird es blutig. Und das ist interessant, das ist das erste prophetische Bild auf Christus, was du hier findest in der Bibel. Es ist das erste prophetische Bild auf Christus, den Messias. Gott sagt durch dieses Opfer, er sagt, es reicht nicht aus, dass ihr etwas tut. Jemand anderes muss für euch sterben. Entweder ihr sterbt oder jemand anderes. Und Gott sagt, weil ich euch so sehr liebe, weil ich euch so sehr schätze, kann ich euch nicht töten, auslöschen. Jemand anders wird sterben. Zwei Tiere starben stellvertretend. Aber das war nur ein Bild darauf, dass Gott sagen würde, und eines Tages, wenn die Zeit gekommen ist, werde ich selber Mensch werden und werde für euch diesen Preis bezahlen. Ich werde für euch sterben und euch dann mit meiner Gerechtigkeit, ich werde ein sündloses Leben leben. Ich werde dort nicht fallen, wo ihr fallt. Und meine Gerechtigkeit, die ich mir erwerbe, dann werde ich euch zum Brautgeschenk geben. Dann werdet ihr vollkommen bekleidet sein. Und diese Felle waren gewissermaßen ein Abbild dessen, was kommen würde für Adam und Eva. Es war die Bekleidung, die Gott akzeptierte. Er sagt, mit dieser Bekleidung könnt ihr vor mir bestehen. Blut war geflossen, Leben war gegeben worden. Und die Aussage Gottes an den Menschen war klar. Ihr könnt euch nicht selber erlösen. Egal wie schön ihr die Feigenblätter zusammenflechtet. Ihr könnt euch nicht selber für mich gefällig machen. Ihr braucht mich und meine Gnade. Und was ihr vor allem braucht, ist meine Liebe. Freunde, da ist eine Tiefe drin. Was war es denn, das Gott dazu brachte, in Jesus Mensch zu werden? War es ein Bedauern für den Menschen? War es so eine gewisse, nun ja, jetzt habe ich die Menschen schon gemacht, jetzt muss ich halt auch die Verantwortung für sie übernehmen, wenn ich halt mal Menschen sterbe für sie? War es, weil Gott ein Ordnungsfanatiker ist, eben seinen Ordnungssinn, dieses Chaos wieder gerade zu biegen? Die Antwort ist, es war eine für uns immer noch vollkommen unbegreifliche Liebe. Denn den Mensch zu schaffen, dieser Plan existierte von aller Ewigkeit her. Gott hatte nicht aus einer Laune heraus diesen Plan, sondern dieser Plan existierte von aller Ewigkeit her. Die Bibel spricht von einem Geheimnis, das von aller Ewigkeit her verborgen war und nun offenbar geworden ist, sagt Paulus. Ein Geheimnis, das wo die Engel wild drauf waren, es zu lüften, es zu erfahren. Und Gott sagt, nein, es ist ein Mysterium, es ist ein Geheimnis. Die Braut, die von Ewigkeit in seinem Herzen existierte, der gegenüber, du und ich, den Gott schaffen würde, für den er Mensch werden würde, um ewig mit uns Gemeinschaft zu haben. Man könnte wahrscheinlich 1000 Jahre darüber predigen, man hat immer noch nicht alles abgedeckt. Es ist wunderbar. Gott wusste von Ewigkeit her, dass wir fallen werden. Gott wusste, ich kann den Menschen überhaupt nicht in Existenz bringen, ohne dass ich nicht für ihn sterben muss. Das ist brutal. Da gibt es ein anderes wunderbares Bild in unserer biologischen Welt, wo das vorgestattet wird. Ne? Unsere lieben Mütter, die erfahren das momentan hautnah. Du kannst kein Kind bekommen ohne die Schmerzen der Geburt. Aber ich wünsche dir eine ganz schnelle Geburt, Doro, und der Herr auch. Aber es ist so wunderbar, wenn du überlegst, jeder, der Kinder hat, und besonders die Mütter unter uns wissen, es ist eigentlich eine Entscheidung, die du triffst. Ich meine, Geburt ist auch ein Risiko. Um ein Leben zu gebären, triffst du eine Entscheidung, die dich massiv betrifft. Aber warum entscheidest du dich denn? Und frag mal Mütter, da überlegt man gar nicht vor, es ist einfach Liebe. Es ist ein ganz tiefes Verlangen, ein Gegenüber zu haben, eine Entsprechung zu haben. Und all das, Gott hat uns nicht umsonst in diese Existenz, in dieses Leben hineingebracht, das wir erleben, das zeigt immer wieder das Bild Gottes und das Bild von uns Menschen und wie Gott zu uns ausgerichtet ist. Es ist Liebe, weil Gott uns liebt. So, es war kein Zufall. Gott wusste, dass er Mensch werden muss. Gott wusste, dass wir versagen. Wie kann man freien Willen ausprobieren, wenn man ihn nicht ausprobieren darf? Und Gott wusste, dass der Mensch nur zu ihm finden würde, wirklich in sein Herz finden würde, über den Weg des freien Willens. Und den freien Willen auszuprobieren bedeutet, Fehler zu machen. Und Fehler haben Konsequenzen und jemand muss für diese Konsequenzen bezahlen. Und all das hat Gott schon im Vorhinaus vorhergesehen, geplant. Und sein Motiv war Liebe. So wie eine Mutter sagt, ich weiß, ich kann vielleicht bei der Geburt mein Leben verlieren. Aber ich möchte ein Kind. Wir wollen ein Kind. Wir wollen etwas, in das wir unsere ganze Liebe hineintun können. Wir wollen eine Entsprechung. Eltern verstehen das. In der Regel. Und du gehst dieses Risiko ein. Und du kannst es nicht rational erklären. Liebe kann man nicht rational erklären. Und genauso ist es mit Gott. Gott wollte dich und mich, jeden. Was hat dies jetzt, dieser kleine Exkurs, mit diesem höchsten Gebot zu tun, dass wir Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller Kraft lieben sollen? Und es geht nämlich dabei um die zentrale Frage, wie leben wir denn nun unser Leben als Christ? In welcher Reihenfolge? Denn in diesen beiden Geboten ist eine Reihenfolge drin. Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen. Und das zweite Gebot ist ihm gleich, deinen Nächsten wie dich selbst. Aber das erste, sagt Jesus, ist das größte von allen. Und das Problem ist, dass wir eine ganz aktuelle Realität erfahren, dass wir versuchen, das zweite Gebot vor dem ersten zu erfüllen. Wir versuchen, etwas zu tun für Gott, um etwas zu sein vor Gott. Und Gott sagt, ich möchte zuerst, dass du jemand bist vor mir, dass du eine Identität hast, dass du weißt, wer du wirklich bist. Und wenn du das weißt, wenn hier in deinem Herzen in Großbuchstaben Braut drin steht, geliebt, dann hast du eine ganz andere Motivation, in das zweite Gebot hineinzutreten und deinen Nächsten zu lieben. Wie wenn du sagst, naja, ich bin jetzt Christ, ich muss ja jetzt den Björn lieben. Ich muss den Björn ertragen. Oh, Björn, ich liebe dich. Und Gott sagt, hey, was soll das? Das ist nicht das, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber wenn du bei ihm angekommen bist, wenn du total verliebt in Gott bist, dann beginnst du, deinen Nächsten durch seine Augen zu sehen. Und plötzlich ist der Björn ein wunderbarer Junge. Du kannst es kaum abwarten, ihn zu sehen, mit ihm zusammen zu sein, weil du siehst ihn beständig durch die Augen Gottes und nicht mehr durch deine begrenzten Augen. Keine Schleichereien. Okay. Aber ihr versteht, worauf ich hinaus will. Und die aktuelle Realität ist, wir versuchen, im zweiten Gebot zu leben, ohne jemals im ersten Gebot angekommen zu sein. Und was dann passiert ist, wir brennen aus, wir werden freudlos, wir werden gesetzlich und wir werden irgendwann lau. Christsein ist für uns nur noch Routine. Wir tun nur noch das Nötigste. Oh Mann, heute ist ja wieder Sonntag, 17 Uhr. Ah ja, es reicht ja, wenn ich um 6 zur Predigt komme, das merkt ja eh keiner. Ja, und wenn ich ein bisschen früher gehe, es fällt ja auch nicht auf. Okay, so, wir haben so Routine. Kennst du, ne? Also ich sage das jetzt gar nicht mal böse, aber es schleicht sich manchmal ein. Und das kommt, wenn du nicht im ersten Gebot lebst. Ich habe ein wunderbares Bild entdeckt. Und das Bild hat mich irgendwie total angesprochen. An diesem Bild einer nicht fertigen Brücke, die eine Lücke hat, möchte ich mal aufzeigen, was ist unsere Not. Wir spüren den Abstand zwischen Gott und uns. Diese Lücke steht für unsere Mängel und Defizite. Und anstatt geistlich zur Ruhe zu kommen und darüber nachzudenken, warum ist das so? Warum bin ich so, wie ich bin? Was für einen Grund hat das eigentlich? Stattdessen versuchen wir mit allen möglichen Kleinholz und irgendwelchem Gewerkle selber mit viel Aufwand und Kraft diesen Abgrund, den wir hier sehen, zu überbrücken. Das heißt, wir versuchen durch das zweite Gebot den Nächsten zu lieben und darunter verstehe ich mal alle guten Werke, die wir tun können. Die versuchen wir zu tun, um diesen Abgrund, der zwischen Gott und uns entsteht, selber zu überbrücken. Indem wir im zweiten Gebot leben. Und wir versuchen, dem Nächsten zu dienen und hoffen dadurch, das erste Gebot, Gott zu lieben, zu erfüllen. Wir tun viele Dinge und wir hoffen, dass Gott sie sieht und sagen, schau Gott, siehst du nicht, wie viel Mühe ich mir gebe. Gott, siehst du nicht, wie gut ich bin. Hey Gott, jetzt habe ich, hoffentlich hast du gesehen, ich habe heute wieder was ins Opfer geschmissen. So schlecht bin ich doch gar nicht. Ich möchte mal gerne ein paar negative Beispiele aufführen, was wir tun im zweiten Gebot, um das erste zu erfüllen. Ein Schlagwort, was für mich ganz groß da ist, weil ich das selber bis zum Exzess früher gelebt habe, ist Missionsorientierung vor Beziehungsorientierung. Ich möchte es nochmal sagen, Missionsorientierung vor Beziehungsorientierung. Was bedeutet das? In Marketingsprache, wir verkaufen ein Produkt, das wir gar nicht kennen, zu dem wir gar keinen Bezug haben. Als ich damals, noch als junger Mann, habe ich für einen großen Versicherungskonzern in der Marketingabteilung gearbeitet. Da ging es um Firmen, Großversicherung und so weiter und auch Kapitallebensversicherung. Und da hat mein damaliger Chef zu mir gesagt, sagte, Herr Dahlke, haben Sie schon eine unserer Lebensversicherungen für sich abgeschlossen? Und dann habe ich gesagt, nee, wieso? Er sagte, ja, wie können Sie unser Produkt mit Überzeugung verkaufen, wenn Sie es nicht für sich selber haben? Ich war ganz platt erstmal über diese Argumentation und habe ich gedacht, eigentlich, also so rein auf der ganz weltlichen Ebene gesehen, hat er doch völlig recht. Ne? Wie kann ich denn, sitze beim Kunden, sagt Bernd, du musst diese Lebensversicherung machen, deine Frau muss abnehmen. Und dann fragt er mich und sagt, ja, hast du die denn auch? Ja, nee, ich habe die nicht. Ne? Ja, wieso denn? Ja, weiß ich gar nicht. Ne? Ja, wieso soll ich sie dann machen? Und wir können das wunderbar übertragen auf unseren Glauben. Missionsorientierung vor Beziehungsorientierung. Hallo Uli, auch du brauchst Jesus. Ja, wieso brauche ich denn Jesus? Hast du ihn denn? Ja, ich habe ihn, natürlich. Ja, erzähl mir mal, was macht denn Jesus so für dich? Und da kommen so manche massiv ins Stolpern. Dann kann man noch im besten Falle so ein paar Floskeln wiedergeben, ein paar angelernte Fragmente aus Predigten, vielleicht noch aus dem Glaubensgrundkurs kratzt man hier und da zusammen und ist ganz erleichtert, wenn der andere vielleicht dann sogar sagt, okay, ja, ach ja, Jesus nehme ich auch an. Und ein Großteil des christlichen Lebens, Freunde, läuft genauso ab. Missionsorientierung vor Beziehungsorientierung. Wir verkaufen das Produkt Jesus, ohne es wirklich selber in der Tiefe zu kennen oder es gar zu besitzen. Und besitzen heißt, es ist hier in meinem Herzen drin. Erfahrungen, tägliches Leben mit ihm, frische Realität und nicht irgendwas, was ich gehört habe, das ich dann irgendjemandem weitergebe. Da gibt es diesen wunderbaren Vers im Hiob. Ich hatte von dir nur vom Hören sagen vernommen, sagt Hiob zu Gott. Nun hat mein Auge dich gesehen, darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Es ist interessant, am Anfang des Buchs Hiob bezeichnet Gott den Hiob als einen gottesfürchtigen, gläubigen Mann. Und am Ende kommt Hiob zu einem Self-Assessment, einer Selbstidentifizierung seiner Werte und er sagt, hey Gott, ich war zwar so ein religiöser Freak und ich habe sogar den Leuten alles Mögliche gesagt, aber am Ende dieser Krise, durch die Hiob ging, sagt er über sich selber, Gott, ich habe dich nur vom Hörensagen gekannt. Jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Freunde, und im ersten Gebot zu leben, im ersten Gebot zu sein, bedeutet dort zu stehen, dass du sagen kannst, Gott, meine Augen haben dich gesehen. Ich kannte dich vorher nur vom Hören sagen. Du wirst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit aller deiner Kraft. Und was machen wir oft? Wir flitzen los, wir haben kaum eine Ahnung und dann erzählen wir von Jesus. Wir geben mal Zeugnis jetzt. Ne? Wir machen Bibelstand auf. Ne? Und das Fatale ist, was passiert, wenn wir keine wirklich intime Beziehung zu Jesus haben, dann wissen wir gar nicht, von wem wir reden. Und wir bejüngern Menschen und wissen gar nicht, was wir ihnen eigentlich antun. Gewissermaßen benutzen wir einen falschen Multiplikator. Wir erzählen Menschen von einem Jesus, den wir selber gar nicht richtig kennen. Das heißt, wir gebrauchen einen falschen Multiplikator und heraus kommt ein falsches Ergebnis. Input ist Output, ne? Ich kann eine verzerrte Information von Jesus und von Gott in einen Menschen hineinlegen und das Resultat ist, ein genauso verzerrter Christ kommt raus, wie ich einer bin. Ja, Gott ist ein harter Taskmaster und musst hart arbeiten. Ich übertreibe jetzt einfach mal ein bisschen bewusst, ne? Und wenn du nicht aufpasst, dann gibt es ruckzuck ein paar drauf, ne? Und Leute kaufen dir das ab und leben genau dasselbe Leben und multiplizieren so gerade weiter. Das ist das, was wir über Jahrtausende im Christentum erleben und sehen. Wir haben keine wirklich intime Beziehung, kennen weder das Herz noch seine tiefsten Absichten richtig und geben so ein Bild aus dem Hörensagen, aus den Quellen Dritter vielleicht und nicht aus unserem Herzen weiter. Und deswegen sagt Jesus, du sollst zuerst den Herrn, deinen Gott, lieben. Ich werde das nachher noch sagen, da ist ja eine Verheißung drin. Das heißt ja nicht, du sollst, sondern eigentlich, du wirst. Du wirst an einen Ort kommen, verheißt Gott jedem hier im Raum, an dem du mich von ganzem Herzen lieben wirst. Wo du überwältigt bist von mir. Und von diesem Ort aus kannst du gar nicht anders mehr. Du musst raus und du wirst von ihm weiterzählen. Aber in einer Weise, die so anders ist als das, was vorher ist. Das Großartige ist, es werden wahrscheinlich sogar Menschen auf dich zukommen und sagen, wer bist du? Du bist so anders als die anderen Christen. Und du wirst dich multiplizieren in der richtigen Weise. Ein anderes Problem, das wir hier auch erleben, um diesen Gap zu überbrücken. Wir alle haben in uns Mängel. Und zwar Mängel besonders an bestimmten Bedürfnissen. Ich habe mal über die 7 Bedürfnisse gepredigt. Da ist ganz, ganz stark in uns, das habe ich auch gestern in der Hochzeitspredigt gesagt, das Bedürfnis nach Annahme, das Bedürfnis, geliebt zu sein, das Bedürfnis nach Anerkennung, das Bedürfnis nach persönlicher Bedeutsamkeit und Wichtigkeit. Freunde, das sind elementare Bedürfnisse, die Gott uns gegeben hat. Jeder hat die und das ist okay. Wer möchte hier nicht geliebt sein im Raum? Wahrscheinlich niemand. Wer möchte nicht eine bedeutsame Persönlichkeit, zumindest in seinem Einflussbereich sein? Das ist nicht schlimm. Du bist deswegen kein schlechter Mensch oder ehrenkäsig. Wer möchte nicht angenommen sein, so wie er ist? Wer möchte nicht Bewunderung haben für das, was er macht? Aber das Problem ist, viele Christen haben es nie gelernt und ihnen wurde es auch nie beigebracht, dass Jesus genau diese Bedürfnisse erfüllen möchte. Vielmehr wird vielen Christen beigebracht, ja, wenn du groß sein möchtest, dann hast du ein Problem, du musst demütig werden. Und dann äffen wir das nach, ja, Demut, Demut. Ne? Aber in Wirklichkeit möchten wir immer noch groß sein. So, ja, wir Musiker sind die demütigsten Musiker der Welt. Uns gibt es eigentlich gar nicht auf der Bühne. Der Pastor hat uns das gesagt. So, ne? So, wir tragen Wollsocken und Wollröcke und haben, was weiß ich, ne? Wir sind demütig. Aber in Wirklichkeit schielen wir hinter unseren Nickelbrillenrändern gierig aufs Publikum. Ah, gucken die jetzt auf mich oder auf den Gitarristen oder auf den Bassisten? Ne? Sondern das erlebst du ganz massiv in christlichen Zirkeln. Diese so nach außen hin, ja, wir sind ja demütig. Wir sind ja so demütig. Und hinten drin sind wir ganz geil und gierig nach Ehre und Anerkennung. Ich schon. Ihr braucht gar nicht so unschuldig gucken. Was wir zuerst begreifen müssen, ist, dass dieses Verlangen dir von Gott geschenkt ist. Es ist ein Verlangen, das Gott in dich hineingelegt hat. Anerkannt zu sein, akzeptiert zu sein, geliebt zu sein, gemocht zu sein, großartig zu sein, schön zu sein. Es kommt von Gott. Unser Problem ist, wenn wir Gott nicht kennen, wissen wir auch nicht, dass es von Gott kommt. Und dann unterdrücken wir das gegenüber Gott. Ja, wir sind Weltmeister, das dann auf sehr geschickte Weise bei den Menschen wieder rauszukehren. Und das bedeutet, im christlichen Kontext dann versuchen wir, indem wir sehr eifrig dienen, uns diese Anerkennung zu verschaffen. So, da gibt es dann den einen, der beseelt sorgt alle möglichen Leute. Ne? Und die Leute kommen so gerne zu ihm in die Seelsorge und er findet es, er macht auch eine gute Arbeit. Aber in Wirklichkeit, was sich dahinter abspielt, ist, der Seelsorger, die Gefahr ist groß, dass er sich weidet an der Aufmerksamkeit, an der Hilfsbedürftigkeit, die ihm das Opfer bringt. Oh, ich brauche dich. Ach, es ist so schön, mit dir zu reden. Ach, keiner versteht mich so wie du. Und ich kenne das. Und du sitzt da, oh, tut das gut. Oh, bitte sag es noch einmal. Ja? Und was passiert in dir, ne? Du suchst dir noch mehr Opfer. Gibt es hier noch jemand, der Seelsorge braucht? Ich habe noch Kapazitäten frei. Und die Menschen bewundern dich. Und ach, guck mal, wie er sich aufopfert für die Menschen, die Geduld. Aber in Wirklichkeit ernährst du dich. Oh, das ist wieder gut getan heute, Mann. Oh. Und umgekehrt, die Menschen leben wiederum davon und sagen, ja, ach ja, der Uwe, der hat so viel Zeit für mich. Das ist wenigstens mal einer, der sich um mich kümmert. Und man nennt das Ganze Symbiose. Und das ist eine ganz große Gefahr, wenn wir uns dieses Bedürfnis nach Annahme und auf der anderen Seite nach Anerkennung bei Menschen versuchen zu befriedigen, anstatt bei Gott. Weißt du, was wir dann werden? Dann werden wir ganz schnell ein Diener der Menschen und nicht mehr ein Diener Gottes. Und dann wird dein ganzer Dienst nur noch need-driven sein, also von den Nöten bestimmt. Da ist eine Not, ich muss helfen, da ist noch eine Not und jetzt muss ich da hin und hier ist auch noch eine Not. Und ich kenne Dienste, wo die Leute im ständigen Burnout leben. Ich meine, Burnout, muss man auch sagen, ist momentan auch so ein Modewort. Ne? Ja, hast du schon deinen Burnout gehabt? Was, noch nicht? Ach, du bist ja krank, noch kein Burnout. Ne? Also bitte, in die Kategorie möchte ich gar nicht gesteckt werden. Ich bin davon überzeugt, dass man richtig, wenn man gut arbeitet und mit dem Herrn arbeitet, dann kann man viel arbeiten, hat kein Burnout. Ne? Aber es gibt dann diese Gefahr, dass wir irgendwann ganz schnell ausbrennen, wenn wir nur noch notorientiert arbeiten. Da ist eine Not und oh Gott und da und hier und hier und hier. Und wir brennen aus. Warum? Weil wir nicht im ersten Gebot leben. Das erste Gebot, dafür haben wir gar keine Zeit. Mit Gott Zeit, Gott, hey, da liegen 3 Schwerverletzte auf der Straße, die muss ich jetzt versorgen. 6 Seelsorgefälle warten auf mich, Gott, sorry, ich habe jetzt keine Zeit, aber ich kenne dich ja, Gott, wir beten schnell und es läuft. Und du kommst immer mehr rein in diesen Bereich, wo du Dinge nur noch managst, aber sie nicht mehr in den Griff hast. Deine Hilfe ist keine echte Hilfe. Langsam spürst du das auch irgendwann. Du merkst, wie Menschen dich aussaugen, wie das Ganze dich ausdraint langsam. So, das rutscht raus aus dir. Die Kraft ist nicht mehr da. Die Power ist nicht mehr da. Und langsam beginnen die Menschen, dich anzuwidern. Und da wird aus dem Retter der Verfolger. Du kriegst einen Hass auf die Menschen langsam. Und das passiert, wenn wir im zweiten Gebot leben und nicht im ersten Gebot. Das andere Problem ist zum Beispiel auch Plattformdienste, sage ich mal, Platform Ministries. Ne? Das ist so mein Dienst. Ich darf hier vorne stehen. Oh. Und ihr müsst mir alle zuhören. Juhu! Müsst. Ne? Und ich habe es schon mal gesagt, aber da ist eine unglaubliche Dynamik. Ne? So, I'm the man of power, wow. Ja? Und du musst dich fragen, warum machst du den Dienst hier? Würdest du den Dienst auch machen? Würdest du Gott noch dienen wollen, wenn plötzlich morgen niemand mehr kommt? Und Gott sagt, das sind nur noch 3 Leute, die du unterrichten sollst. Ne? Ja, nein, also, ja, für 3 Leute, Herr, meine Salbung, unmöglich, ne? Wir bauen einen großen Dienst auf, nicht um Jesus oder den Menschen zu dienen, sondern unseren Mangel an Anerkennung und Selbstwert. Die Größe unseres Dienstes, die Bewunderung, die uns Menschen und andere Diener Gottes geben, weil unser Dienst so groß ist, ist das, was uns antreibt. Aber eigentlich sollten wir diese Anerkennung aus dem Herzen Gottes ziehen. Freunde, ich muss funktionieren und meine Freude haben, nicht weil ihr mich vielleicht toll findet oder die Predigten toll findet, sondern weil mich Gott toll findet. Es ist ein gefährlicher Boden. Jesus ist niemals auf diesen Boden gegangen. Es mag im Johannesevangelium die eine Stelle, wo am Anfang die Menschen ihn hochleben lassen. Und es heißt dort in einem lapidaren Satz, aber Jesus vertraute sich ihnen nicht an, denn er kannte die Herzen der Menschen. Menschen lassen dich heute hochleben und übermorgen rufen sie, kreuzige ihn. Das hat Jesus am eigenen Leib erfahren. Dieselben Leute, die Hosanna geschrien haben und mit Palmzweigen gewedelt haben, haben 2 Tage später, kreuzige ihn, gebrüllt. Und die Probleme, wenn wir so leben und so dienen als Christen, beginnen dann, wenn unsere Kräfte nachlassen. Oder plötzlich die Menschen es uns nicht mehr danken. Wenn das nicht mehr fließt, was wir uns aufgebaut haben. Und dann müssen wir noch mehr pushen, dass noch was fließt. Oder wenn unsere Popularität plötzlich zusammenbricht. Und dann gibt es leider viele Ministries, wo dann gepusht wird, gelogen wird, betrogen wird, gehypt wird, damit der Ministry noch rollt. Und das Ganze passiert, wenn wir im 2. Gebot leben und nicht im 1. Gebot leben. Und das ist ein extrem unsicherer Grund, wenn wir auf diesen Grund bauen, wenn wir versuchen, das 2. Gebot vor dem 1. Gebot zu erfüllen. Und Gott hat eine andere Idee. Gott sagt, du wirst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen und ich baue diese Brücke, dieses fehlende Stück zu mir, baue ich dir. Und wir werden jetzt lernen, wie macht Gott das? Das Geheimnis des 1. Gebotes und seine Kraft liegt darin, dass Gott möchte, dass ich mich zuallererst und vor allem mit ihm und seiner Person beschäftige. Und nicht mit den Nöten der Menschen, nicht mit den Nöten der Welt, auch wenn es sich im Moment paradox anhört. Mich nicht damit beschäftige, wird mein Dienst größer und größer und meine persönliche Salbung immer stärker, sondern indem ich mich ausschließlich zuerst einmal mit ihm beschäftige. Und das, wo viele sagen, was? Das ist doch zu einfach. Gott sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen. Hör mal, wie lieben wir denn? Wie liebst du? Jemanden lieben zu lernen, es gibt nur diesen Bang, Blitzschlagliebe, aber meistens ist es ein Prozess. Es ist eine Zeit, es ist Hingabe, die du geben musst. Ich muss die Person, die ich lieben will, beobachten. Ich muss sie kennenlernen. Ich muss ihre Motive verstehen. Ich muss ihr Wesen verstehen. Und das erfordert Zeit, das erfordert Einsatz. Das erfordert Hingabe. Und dann werde ich langsam begreifen, wer ist denn das? Und es wird Liebe in mir wachsen. Liebe ist nicht Schmetterlinge im Bauch haben. Liebe ist nicht jemand zu sehen, oh, sieht die toll aus. Ne? Aber in Wirklichkeit gucke ich vielleicht nur auf bestimmte Körperteile und finde die toll. Das ist keine Liebe. Liebe ist wesentlich mehr. Und das Wunderbare an Gott ist, dass er sich selber aufmacht, wenn wir ihn suchen, dass er sich finden lässt, dass er kommt, wenn wir ernsthaft darin sind, dass es eine Salbung gibt, ihn zu lieben, die er dann auch gibt, wenn wir ihn ernsthaft suchen. Ihr werdet mich suchen und finden. Das ist das Versprechen. Und Gott ist kein Gott, der dich auf eine Suche schickt, die erfolglos ist. Ihr werdet mich suchen und ihr werdet mich finden. Jetzt kommen die Bedingungen. Und hört einmal genau hin. Denn wenn du mich von ganzem Herzen suchen wirst, von ganzem Herzen suchen wirst. Da ist eine ganz klare Anweisung drin. Was heißt von ganzem Herzen suchen? Das bedeutet, ich gebe meine Energie da rein. Ich gebe alles, was ich habe, da rein. Gott zu suchen, Gott zu finden. Wie viel Zeit wendest du auf, um Gott zu suchen? Beantwort die Frage einfach mal für dich selber. Kennst du Gott? Oder was kennst du von ihm? Was meinst du zu kennen? Marc und ich, wir waren am Freitag, den ganzen Freitag in der Schweiz, von früh morgens bis spät in den Samstagmorgen hinein. Wir haben dort einen ägyptischen Prior, einen koptischen Mönch getroffen, den Dr. Atef. Er war dort in Biel beim Walter Dürr und Thomas Kunz im IBR. Und ich habe von dem Mann vor einem Dreivierteljahr das erste Mal über den Walter Dürr gehört. Und das war ganz komisch und ich hatte irgendwie das Gefühl, Gott sagt, das ist eine Verbindung, die möchte ich mit dir verlinken. Der Walter war ganz platt, dass wir waren die Einzigen, die aus dem Ausland da überhaupt hingekommen sind zu dem Meeting. Ne? Und dieser Mann ist Arzt. Sein Vater war einer der bekanntesten Ärzte in ganz Ägypten. Er ist in seine Fußstapfen getreten. Dann hat er sich bekehrt und dann hat ihn Gott in die Stille gerufen, ins Gebet. Er wurde Mönch. Ist ein kleines Männchen mit einer schwarzen Kutte. Aber eine Ausstrahlung. Und er hat sich mit dieser ganzen Gruppe, beten sie, hat sie einen Auftrag von Gott, 30 Jahre für die Errettung Ägyptens zu beten, dass ein Durchbruch, ein geistlicher Durchbruch kommt. Und er lebt in der Tradition der Wüstenväter, das führt jetzt ein bisschen zu weit. Kurz, to cut a long story short, wir werden nächstes Jahr, im Februar, wenn wir ihn hier haben, wir wollen in einem kleinen Kreis 4-5 Tage mit ihm verbringen. Jeder, wer interessiert ist, eingeladen. Aber das ist eben kein fancy preacher, kein so, juhu, wo man viel lacht und so. Das ist richtig dicht. Aber ich sagte, da geht was aus. Und diese Männer haben gelernt, wie man Gott sucht. Und er sagt, das Problem der westlichen Kirche ist, sagt er, ihr wisst nicht mehr, wie man Gott sucht. Also das große Problem der Westkirche ist, dass wir haben diese Mikrowellenmentalität. Alles muss sofort geschehen. Wenn es nach einer Woche nicht funktioniert, interessiert es mich nicht. Wenn dein System in einem Monat nicht die Erweckung bringt, dann gucke ich nach einem anderen System mich um. Freunde, und das ist unsere ganz, ganz, ganz große Not. Hier im Raum auch. Und das ist etwas, wo ich spüre, ich möchte mein Leben ändern. Ich muss mein Leben ändern. Ich möchte meinen ganzen Tagesrhythmus mehr und mehr verändern. Weil ich weiß, dass es so nicht weitergehen kann. Mit der Zeit, die ich im Moment mit Gott verbringe, es ist zu wenig. Und das hat nichts mit religiöser Spinnerei zu tun, mit ich will, sondern das ist, ich spüre, Gott wartet darauf, und das ist genau das, was hier steht, wenn er mich von ganzem Herzen sucht, werde ich mich finden lassen. Wenn du dich auf den Weg machst, wird Gott kommen und er wird eine Salbung geben, die es dir ermöglicht, lange in seiner Gegenwart zu bleiben. Er hat uns erzählt von den Durchbrüchen, auch wir als junger Mönch, langweilig, furchtbar, schrecklich. Und wie Gott gekommen ist. Und wie er sagt, heute, das heißt, es ist für mich eine Freude, 5-6 Stunden im Gebet zu sein. Und da kriegt mancher einen Herzinfarkt. Was? Aber ich bin langsam dabei, das zu schmecken, was das bedeutet. Und ich sage mir, ich möchte lernen, mehr und mehr die Zeit im Gebet zu bleiben, die ich bleiben muss, damit dann die Dinge geschehen können, die Gott tun möchte. Als im zweiten Gebot zu leben und mit meiner Kraft zu schaffen wie ein Wilder und es kommen nur ganz, ganz kleine Früchte raus. Und wir beruhigen uns auch gegenseitig, na, bei dir ist ja auch nicht mehr, bei dir auch nicht mehr und dann meinst du noch ein bisschen größer als deine, na, ist es doch ganz gut. Ne? Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Zweiter Absatz. Um eins habe ich den Herrn gebeten, solange ich lebe, möchte ich im Hause des Herrn bleiben. Dort will ich erfahren, wie gut der Herr es mit mir meint, still nachdenken im heiligen Zelt. Das ist das, was David sagt. Eins möchte ich. Eines ist wichtig. Im Hause des Herrn zu sein Und das bedeutet, in seiner Gegenwart zu sein. So, Dr. Artef hat über das innere Zion gesprochen, das wir aufbauen müssen. Das ist das Haus des Herrn in uns, wo wir ihn treffen. Und es ist der Ort, an dem du ihn kennenlernst. Das ist das, was David sagt. Dort will ich erfahren, wie gut es der Herr mit mir meint. Freunde, das spricht von einer Zeit, die wir in der Gegenwart Gottes ausharren dürfen, um ihn besser und besser kennenzulernen. Und das geschieht durch Stille und nicht durch Action. Und das ist schwer im Anfang. Aber das ist genau das, was Jesus sagt, die Perle von unschätzbarem Wert, für die der Kaufmann alles hergibt, um sie zu gewinnen. Und ich spüre, dass wir als Gemeinde, wir stehen am Anfang von einer, für mich ist es wie ein Paradigmenwechsel. Gott kommt nicht mit etwas ganz Neuem, sondern es ist eigentlich uralt, aber ist dabei, alte Dinge, die verschüttet gegangen sind, mit Kraft neu nach oben zu bringen. Wenn wir ausreichend Zeit vor ihm verbracht haben und verstanden haben, wer wir eigentlich sind, was es heißt, die Braut zu sein, wenn wir verstanden haben, wer er ist, dann werden wir in einer völlig anderen Weise im zweiten Gebot dienen. Mission, Evangelisation wird in einer ganz, ganz anderen Weise geschehen. Mir wird immer mehr bewusst, warum, obwohl wir als Charismatiker von Zeichen und Wundern und Heilungen und Prophetien reden, warum sehen wir denn ehrlich mal so wenig? Ich will es dir sagen, es hat genau damit zu tun. Weil wir sehr wenig Zeit vor ihm verbringen. Weil wir noch nicht gelernt haben, diese wirklich tiefen Brunnen aufzubohren. Und ich sage dir noch etwas. Das Wesen Gottes ist keine Schleuderware, wo Gott wie so ein Penner am Eck in der Kirche steht und hofft, dass ihm jemand seine ranzigen Produkte abkauft. Es ist der Gott des ganzen Universums, der sich nach dir sehnt. Und er hat es gewiss nicht nötig, dass du so mitleidshalber, naja Gott, okay, schmeißt dir mal so ein Kupferstückchen von einer Stunde rein, ne? Aber jetzt ist auch gut, lieber Gott, gell, jetzt husch zurück ins Körbchen. Das funktioniert so nicht. Ich sage euch etwas, wenn wir dort ankommen, dann wird Folgendes passieren. Es wird Orientierung da sein, wo bisher Desorientierung da ist. Wahrheit in dem, was wir über ihn lehren. Wir werden uns richtig multiplizieren, weil wir den Menschen das Herz Jesu nahebringen können, wie er wirklich ist. Wir werden Vollmacht haben in dem, was wir tun. Vollmacht bedeutet, das Haus wird erschüttert, Dinge werden erschüttert, Dinge werden passieren, von denen wir heute nur träumen. Und was das Allerwichtigste ist, wir werden die richtigen Motive haben in unserem Herzen. Unser Herz wird zerbrochen sein. Wir werden nicht mehr aus Menschengefälligkeit dienen. Wir werden nicht mehr getrieben sein von äußeren Nöten, sondern wir werden getrieben sein vom Willen Gottes. Das ist ein wunderbares Beispiel. Lazarus liegt im Sterben. Dadam, 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 kommt ein Reiter zu Jesus. Also Jesus, schnell, Alarm, Alarm, Alarm. Lazarus liegt im Sterben, komm schnell. Ich habe hinten noch einen Platz auf meinem Pferd, sitz auf. So schnell du kannst, wir müssen zurück und du musst Hände auflegen. Freunde, das ist eine ganz wichtige Geschichte. So kommt der Feind zu uns. Da ist Alarm, Uwe. Du musst jetzt unbedingt dorthin und Seelsorge machen. Wir müssen jetzt unbedingt an dieser Aktion teilnehmen. Wir müssen unbedingt jetzt dort dies machen. Es ist eine reale Not. Das sind die Ressourcen, Möglichkeiten zu helfen. Jesus hätte die Kraft. Und was macht Jesus? Was macht er? Er schickt den Reiter wieder nach Hause. Und die Jünger sagen, hey, was geht ab, Jesus? Und Jesus sagt, meine Zeit ist noch nicht da. Und 3 Tage später, als der arme Kerl gestorben ist, da macht sich Jesus schließlich auf den Weg. Als er vor dem Grab steht, sagt Jesus was Entscheidendes. Er sagt, Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst. Mann. Ich meine, das sagt uns eins, Jesus war voll im Masterplan. Der musste nicht vor dem Grab ein Geschrei anfangen. Shakata und puh. Er wusste, er ist genau im Zeitplan Gottes. Gott hat es genau so angeordnet. Er war im Willen Gottes. Und er wusste, Lazarus wird jetzt aufstehen, weil Gott es so will. Freunde, das ist das, wo Gott uns hinhaben möchte. Dass wir dienen, wo Gott sagt, und jetzt gehst du. Dass wir bauen, wo Gott sagt, und jetzt baut ihr. Mir ist einmal mehr am Freitag bewusst geworden, auch unsere Zukunft als Gemeinde, unser Bauprojekt. Wenn wir etwas brauchen für das Bauprojekt, dann ist es ein absoluter geistlicher Durchbruch. Wann, was, wo und wie. Und ich habe immer wieder dieses Wort, Herr, wenn du nicht vor uns hergehst, dann führe uns nicht von hier auf. Du hast das auch bekommen, das Wort. Ne? Ich habe deine E-Mail gekriegt. Freunde, und das ist der Punkt. Wir haben ein tolles Bauausschussteam mit Kaufleuten und Visionären und super Leuten drin. Aber ich merke eins, was wir brauchen, vor allen Dingen brauchen, ist den Willen Gottes zu hören. Und ich habe gesagt, da möchte ich mich reingeben. Ich habe manchmal Angst davor, dass vielleicht andere Leute sagen, Mensch Uwe, jetzt müssen wir was machen, jetzt müssen wir pushen, jetzt müssen wir. Aber ich spüre immer mehr, dass Gott sagt, ich werde zur gegebenen Zeit, ich habe das Land für euch, ich habe alles für euch. Aber lernt mich zu suchen. Und das kostet Zeit. Und manchmal ist es wie Wüste, du siehst gar nichts. Und hast den Eindruck, rechts und links überholen dich alle und nichts passiert. Und du bist der einzige Depp, der noch irgendwo in der Wüste steht. Aber es ist genau der Ort, an dem Gott dich haben will. Der Punkt kommt, an dem geht das Wort Gottes an dich und du brichst durch. Freunde, wir werden nicht mehr um äußerer Ehre willen dienen oder um den Beifall der Menschen, sondern wir werden nur noch seine Ehre suchen. Der Ruhm der Menschen interessiert uns nicht mehr. Aber es interessiert uns, dass er allen Ruhm bekommt. Ich wünsche mir, dass jeder von uns dahin kommt wie Johannes der Täufer, dass wir sagen können, hey, ich muss abnehmen, er muss zunehmen. Wer die Braut hat, das ist der Bräutigam. Ich bin nur der Freund des Bräutigams und ich werde die Braut zu ihm führen. Wir werden nicht mehr um Geld und um Vorteile willen dienen, sondern das tun, was Jesus sagt, weil er unser Versorger ist und nicht Menschen. Freunde, es läuft so viel im Reich Gottes an Menschengefälligkeit. Da sitzen die großen Spender, da sitzen die Könner und die müssen wir ja alle bei Laune halten, damit die Ressourcen rollen. Das ist furchtbar. Ich wünsche mir so sehr, auch für mich selber immer wieder davon frei zu bleiben. Gott hat alle Ressourcen und nicht die Menschen. Und Gott wird dich, das kann ich dir auch sagen, in deinem Leben immer wieder mal prüfen, ob du menschengefällig bist oder ob du gottgefällig bist. Und ich mache dir Mut, entscheide dich fürs Erste, sei gottgefällig. Er wird zur rechten Zeit alles geben, was du brauchst. Verkauf dich nicht an Menschen. Aber alle diese Dinge kommen in die richtige Ordnung, wenn wir lernen, und damit kommen wir zum Ende, im ersten Gebot zu leben. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit aller deiner Kraft und von ganzem Gemüte. Und das bedeutet, alles, was wir haben, geben wir rein, um ihn zu suchen. Er ist die Perle von unschätzbarem Wert, es ist wert, dass du alles gibst, alles, um bei ihm anzukommen. Marco, kannst du ein bisschen spielen? Ich möchte es noch einmal sagen, ich bin mehr und mehr überzeugt. Jesus ist dabei, nicht nur hier in Karlsruhe, global, seine Braut zu vollenden, vorzubereiten. Das heißt eine Offenbarung, seine Braut hat sich bereitet. Und ich glaube, dass dieser Zeitpunkt kommt und es wird an Intensität mehr und mehr zunehmen. Und es ist ein eifersüchtiger Bräutigam, der sich nicht mehr damit zufrieden gibt, dass wir in allen möglichen Ecken rumhängen und mit ihm so ein wenig Zeit verbringen. Wir werden lernen wie nie zuvor, was es heißt, zu seinen Füßen zu sitzen. Und wir werden dieses Lügengespinst, das der Feind über unsere Gedanken gelegt hat, beten ist langweilig, stille Zeit noch langweiliger, lesen noch viel, viel langweiliger. Wir werden mehr und mehr lernen, dass es der Ort ist, an dem wir ihn finden werden. Und ich möchte dich ermutigen, fang mit kleinen Schritten an. In den Jahren, die jetzt vor uns liegen. Überfordere dich nicht. Gott erwartet nicht von dir, dass du jetzt hier rausgehst und sagst, so ab morgen 6 Stunden Bibel lesen. Völliger Unsinn. Fang in kleinen Dingen an und versuch kleine Dinge ein halbes Jahr oder vielleicht ein Jahr mal durchzuziehen. Das ist Marathontraining. Und dann wächst etwas in dir. Und wer im Kleinen treu ist, der wird es auch im Großen sein. Und du wirst merken, der Heilige Geist wird dich tiefer und tiefer hinein in die Kunst führen, zu den Füßen Jesu zu sitzen. Ich war nie so ein Betmensch. Aber Gott ist dabei, mein Herz mehr und mehr zu verändern. Und es macht mir mehr und mehr Freude, in seiner Gegenwart zu sein. Ich habe mir das nie vorstellen können. Beten hat nicht damit was zu tun, dass ich eine Liste von Wünschen runterbete oder mir irgendwann der Stoff ausgeht. Es ist manchmal, ich kann eine Stunde spazieren gehen und er ist einfach nur da. Es ist gewaltig. Er will Gemeinschaft auch mit dir haben. Es ist wie Verliebte manchmal auch nebeneinander herlaufen und da werden keine Worte ausgetauscht und trotzdem ist was da. Und er freut sich oft, auch wenn du nur kommst. Und er freut sich noch viel mehr, wenn du mal kommst und nicht unbedingt was willst, sondern einfach nur sagst, hey, ich möchte einfach in deiner Gegenwart sein. Was glaubst du, was in seinem Herzen passiert? Er weiß, wie teuer deine Zeit ist. Er weiß, wie kostbar deine Zeit ist. Er weiß, dass du in einem Beruf stehst, im Studium bist, Mutter bist. Er wartet von dir auch nicht 6-7 Stunden. Misst dich auch bitte nicht für mich. Ich bin freigesetzt von euch, damit ich ein extra Maß an Zeit mit ihm verbringen kann. Aber das ist nicht unbedingt für mich, sondern um für uns alle zu hören, dafür. Aber um ihn für mich zu hören, da muss ich mir auch von meiner Zeit, die ich als Pastor brauche, auch Zeit nehmen. Das möchte ich noch mehr lernen. In diesem Prozess werden unsere Herzen mehr und mehr völlig verändert werden. Und er wird die Verheißung erfüllen, die in Hesekiel 36 gegeben ist. Und ich werde aus euch solche Leute machen, die in meinen Geboten leben, sie halten und danach tun. Und dann wird sich das erfüllen, die Prophetie, die eigentlich in den 10 Geboten verborgen ist. Nicht du sollst nicht, sondern du wirst nicht lügen. Du wirst nicht töten. Du wirst nicht mehr Ehe brechen. Du wirst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Du wirst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist das, wo Gott uns hinführen möchte. In die Freiwilligkeit. In ein Herz, das brennt für ihn. Ein Herz, das vollkommen brennt. Ein Herz, das sich nicht mehr zwingen muss zu gehorchen, sondern das gar nicht mehr anders kann. Ein Herz, das sich nicht zwingen muss für stille Zeit, sondern wo du einfach sagst, ich muss. Lass uns einfach die Augen schließen für einen Moment. Oh Jesus, ich bete, dass du, wenn du es willst, für einen Moment mit deiner Gegenwart diesen Raum erfüllst. Lass uns ein wenig trinken von deiner unglaublichen Liebe für uns. Herr, es ist so unbegreiflich, von aller Ewigkeit her hast du uns gekannt und gesehen. Wie David können wir sagen, es ist zu hoch. Wir können es nicht begreifen. Du kennst jeden hier im Raum mit Namen. All unsere Haare auf unserem Haupt sind gezählt vor dir. Nichts ist verborgen vor dir. Vater, wir wollen heute Abend beten, dass du unsere Hände neu ergreifst. Zieh uns an dein Herz. Zieh uns in dieses erste und höchste aller Gebote hinein. So gerne wollen wir dir heute Abend sagen, wir wollen dich von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit aller Kraft lieben wollen. zieh uns heute Abend in die Reise in dein Herz hinein. Lass uns auf diese abenteuerliche Reise gehen, Vater. Und wir wollen bereit sein, wenn du sagst, es wird Jahre gehen. Du wirst nicht zu spät kommen. Vater, wir sind müde von noch einer Salbung, noch einer Welle, noch einer tollen Methode. Du bist schon immer da gestanden und hast gewartet, dass wir uns endlich ausgetobt haben. Herr, da stehen wir vor dir, die meisten von uns. Vater, und wir sind müde von unseren Wegen. Wir wollen uns zu deinen Füßen setzen, wie Maria. Wir wollen lernen, lange genug in deiner Gegenwart zu sein, dein Herz zu studieren, deine Eigenschaften, dein Wesen. Wir wollen lernen, mehr und mehr dir zuzuhören und zu erkennen, wer du wirklich bist. Wir beten, dass du mehr und mehr unsere Ohren verschließt vor den drängenden Nöten, selbst den so ehrenhaften Sachen, wie dir zu dienen, wie es Martha getan hat, die deinen irdischen Hunger stillen wollte. Aber dein Hunger war nach den Herzen der Menschen und nicht nach einem Stück Brot und einem Stück Fleisch. Herr, so hilf uns. Es ist so schwer manchmal loszulassen. Da ist so vieles, was Aufmerksamkeit, Arbeit und Einsatz fordert. Gib uns Augen und Ohren zu unterscheiden, was ist dran. Hilf uns zu verstehen, first things first, die wichtigen Sachen zuerst. Eines ist nötig. Herr, wir wollen mehr und mehr lernen, dieses beste Teil zu erwählen. Vater, du siehst jeden Einzelnen hier in seinem Beruf, Hausfrauen, Studenten, Geschäftsleute, Unternehmer, Arbeiter, Schichtarbeiter, Krankenschwestern, du siehst uns in unserer ganzen Vielfalt. Vater, und du hast für jeden von uns Lösungen. Zeig jedem hier im Raum, Vater, wo ist der Ort der Stille, an dem du uns treffen wirst? Wo ist unser Zion, das wir uns einrichten können, um dir zu begegnen? Der Berg Zion, auf den wir steigen, um dir zu begegnen. Wo du auf uns wartest. Ich bete, Heiliger Geist, dass du heute Abend eine Sehnsucht freisetzt, eine Salbung freisetzt, die nicht nur ein paar Wochen, ein paar Tage anhält, die Jahrzehnte anhalten wird, dass wir uns auf den Weg machen, dich zu suchen. Wir sehnen uns nach Wahrheit, nach Realität, dass dein Leben hereinbricht, Vater. Wir sehnen uns danach, dass der Tag kommt, an dem wir selber Quellen lebendigen Wassers werden. Das lebendige Wasser von uns strömt zu den Menschen, Vater, und nicht abgestandene theologische Lehrsätze. Wir wollen, dass dein Leben aus uns zu den Menschen fließt, Herr. Und dass wir dienen, ohne müde zu werden. Dienen aus Freude, dienen aus Begeisterung. Vater, dass wir an den Ort kommen, wo wir sogar bereit sind, unser Leben niederzulegen, weil du es wert bist. Komm mit deiner Salbung. Wir können es nicht ohne dich tun, Jesus. Das bekennen wir hier. Wir wollen nicht in religiöser Selbstbestimmung landen. Wir wollen nicht irgendetwas krampfhaft hervorbringen. Es beginnt damit, dass du ihm bekennst, wo du es nicht hast, ihm das sagst und ihm bittest, dir das zu schenken. Und vielleicht ist das für ein Jahr dran für dich. Und dann tu es einfach. Und er wird treu sein und kommen. Herr, so danken wir dir, dass du auch heute einmal mehr zu unseren Herzen gesprochen hast. Ich danke dir so sehr, dass du so spürbar uns vorhergehst, uns vorangehst hier. Vater, wir umarmen die Veränderungen, die du seit über 2,5 Jahren hier in diesem Haus tust. Und wir möchten dir noch viel weiter nachfolgen, Jesus. Als Leiterschaft wollen wir uns dir zu Füßen legen. Vater, verfüge über uns. Hab deinen Willen hier in diesem Haus, Herr. Oh, wir danken dir für deine Liebe. Kann die Band nochmal nach vorne kommen? Ich würde gerne nochmal mit uns das Lied singen. Who is like him? Wer ist wie er? Der Löwe und das Lamm. Kommt einfach ganz schnell nach vorne und bleibt einfach in Anbetung. Oh Jesus, dich zu ehren, dich anzubeten, das soll das Schönste sein, Herr. Wir werden es die Ewigkeit durchtun.